Seelische Gesundheit zum Hören. Herzlich willkommen zum Podcast der Privatklinik Hoheneck mit mir, Sabine Klaus aus dem Marketingteam. Heute geht es um eine Therapieform, die vielen vielleicht noch unbekannt ist, die lösungsorientierte Maltherapie. Mein Gast heute ist Karin Lorenz, Diplompsychologin und altgenössisch diplomierte Kunsttherapeutin hier an der Privatklinik Hoheneck. Am 10. September 2026 gestaltet sie dazu auch einen Workshop an unserem Symposium zum Thema Vertrauen. Karin, ganz herzlich willkommen. Schön, dass du hier bist.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ja, Karin, schön. Und lass uns starten. Ich bin schon ganz gespannt, denn wenn Menschen das Wort Maltherapie hören, denken ja viele zuerst an Kreativität oder sie denken vielleicht dran, schön malen zu können, besonders schön malen zu können. Was ist denn lösungsorientiertes Malen und was macht denn diese Methode so besonders?
Im lösungsorientierten Malen ist das Ziel nicht, die eigene Ausdrucksfähigkeit zu stärken oder kreativ zu sein, sondern es geht darum, das vegetative Nervensystem direkt anzusprechen. Die Bilder werden gemalt, um Stressreaktionen, die sich im Körper ausdrücken, die sich bei bestimmten Gefühlen ausdrücken, manchmal auch bei bestimmten Gedanken, dass diese Stressreaktion sich beruhigt und dass der Stress nachlässt und dadurch sich auch Gedanken, Gefühle, Körperreaktionen sich verändern können. Manchmal geht es auch darum, störende Bilder zu verändern. Das sind dann wirklich ganz konkrete Bilder, die diese Reaktionen hervorrufen. Dann wird direkt an diesem Bild gemalt. Wenn aber nur ein Gefühl oder eine Körperreaktion da ist, sei es Angst oder eine innere Unruhe oder eine starke Anspannung, dann arbeitet man mit sogenannten Metaphern. Das sind neutrale Bilder, die eigentlich nichts mit dem Thema zu tun haben. Also wenn jetzt zum Beispiel das Thema Angst wäre, dann ist das keine Schlange oder Spinne, die Angst auslösen könnte oder ein Symbol für Angst ist, sondern dann malt man vielleicht einen Kreis oder eine Zitrone, also was, was im ersten Moment gar nichts damit zu tun hat. Das ist aber absichtsvoll, weil das Bild einen Eindruck hinterlassen soll.
Ich könnte mir vorstellen, bevor du dann dahin kommst mit den Patientinnen und Patienten, um was es geht, braucht's ja eine tragende therapeutische Beziehung, sprich eine vertrauensvolle Beziehung. Und du arbeitest ja seit vielen, vielen Jahren mit Menschen in psychischen Krisen. Welche Rolle spielt denn Vertrauen in deiner täglichen Arbeit?
Sicherlich eine große Rolle, vielleicht sogar die Hauptrolle. Ich glaube, diese Art von Malen, wenn wir wirklich vom lösungsorientierten Malen sprechen, ist ohne eine gewisse Vertrauensbasis nicht möglich, weil man aus seiner eigenen Komfortzone heraus muss. Diese Art zu arbeiten ist kontraintuitiv, weil man sich dem unangenehmen Gefühl stellen muss, damit sich's verändern kann. Und dazu braucht's eine Begleitung, bei der man sich sicher fühlt. Also es ist tatsächlich in der Beziehung der tragende Faktor, aber es ist gleichzeitig natürlich auch das Handicap vom Ganzen, weil in der Regel, wenn die Klienten zu uns kommen, sie in einer Vertrauenskrise sind, nicht unbedingt mir gegenüber und auch nicht der Institution gegenüber, aber in jedem Fall sich selbst gegenüber.
Also das heißt, dass viele Menschen, die zu dir kommen, das Vertrauen verloren haben, vielleicht in sich selbst, vielleicht auch in andere Menschen oder ins Leben generell. Ja, das heißt, du erlebst das auch so.
Ja, unbedingt. Also ich staune eigentlich darüber, dass trotzdem so viel Vertrauen in uns da ist. Also ich erlebe es viel häufiger, dass die Menschen recht vertrauensvoll in die Therapie kommen, obwohl die mich noch gar nicht kennen, obwohl die paar Tage oder paar höchstens ein, zwei Wochen in der Institution sind und doch durchaus bereit sind, einen Schritt in der Maltherapie zu gehen, der ihnen völlig fremd ist. Also die meisten kennen die Maltherapie überhaupt nicht. Und wenn ich dann die Möglichkeiten vorstelle, die sie machen können, dann sind auch das für sie fremde Regionen, wo ich sie da hinführen möchte. Und sehr viele gehen wirklich mit. Also das rechne ich den Menschen hoch an und bin sehr dankbar. Ganz gleichzeitig ist in diesem Moment ihr Vertrauen in die eigene Fähigkeit, die Lösung zu finden, oft sehr geschwächt.
Das glaube ich.
Da braucht's dann meine Begleitung. Sozusagen ein bisschen ihnen den Rücken zu stärken, dass sie den Weg weitergehen, wenn's holprig wird oder steinig oder unangenehm.
Okay, also das bedeutet, wenn du jetzt zum Beispiel vorschlägst, einen Kreis, also das schlägst du vor, gell, einen Kreis zu malen oder eine Zitrone.
Mit welchem Symptom möchtest du kommen?
Sagen wir mal, ich habe Angst- und Zwangsgedanken. Also ich habe viele so Angst vor beispielsweise sozialer Interaktion und ich bin immer wieder beschäftigt mit selbstabwertenden Gedanken.
Genau. In dem Moment, wo so eine soziale Interaktion passieren soll, da kommen die selbstabwertenden Gedanken. Und was macht der Körper, wenn die Angst kommt?
Also wenn ich mich jetzt da hineinversetze, na ja, dann wäre ich wahrscheinlich sehr angespannt. Also mein Bauch wird sich wahrscheinlich so zusammenziehen. Vielleicht wäre ich auch irgendwie nicht aufrecht, sondern eher so ein bisschen gebeugt. Ich würde vielleicht so ein bisschen in Deckung gehen.
Wenn die Angst, die du dann spürst, die du jetzt gerade auch spürst, also jetzt natürlich nicht in unserem Podcast, aber wir tun jetzt so, ja, als wäre in der Klinik. Wenn diese Angst, die sich zeigt als Zusammenziehen des Bauches und der Rücken geht auch ein bisschen zusammen, der Brustraum wird klein. Wenn das eine geometrische Form wäre, wäre das ein Kreis, ein Dreieck oder ein Quadrat?
Wahrscheinlich eher ein Dreieck.
Und welche Farbe hätte das Dreieck?
Eher was Dunkles.
Wenn du nur wählen könntest zwischen Gelb, Rot oder Blau,
Blau,
dann wäre das eine Variante. Wenn das die Angst, die du spürst, die sich zeigt dem Zusammenziehen vom Bauch und dem Zusammenziehen der Schultern, wenn die eine Zitrusfrucht wäre, welche wär's?
Zusammenziehen, ganz klar Zitrone.
Möchtest du lieber ein blaues Dreieck oder eine Zitrone malen?
Ich glaube, ich würde für das Dreieck jetzt gehen, wenn ich mir das so vorstelle. Hat mich sehr so,
also hat ich angesprochen.
Das hat mich angesprochen.
Sehr gut.
Ja.
Dann würdest du jetzt das blaue Dreieck malen.
Okay.
Warum ich das so mache, kann ich kurz erklären.
Ja, gerne.
Du hattest ja gefragt, ich schlag den Kreis vor. Ich mache nie einen konkreten Vorschlag, sondern nur Kategorien auf. Eine Kategorie sind geometrische Formen, eine andere Kategorie sind Früchte, eine dritte Kategorie ist Gemüse. Das sind alles Dinge, die man schon tausendmal gesehen hat, die im Alltag ganz häufig vorkommen, wo unser vegetatives Nervensystem in der Regel, wenn man nicht gerade eine Allergie gegen Zitronen hat, nicht reagiert, sondern ein Häkchen drunter macht, Zitrone, aha, kenne ich, kommt keine Reaktion. Meistens. Deshalb diese Kategorien. Und mir ist dann immer noch wichtig, dass die Person wählen kann, sofern das möglich ist. Manchmal geht das nicht mehr, wenn die Angst zu hoch ist, wenn es eine Panik ist. Aber in der Regel können fast alle Patienten noch wählen.
Wählen und sind dann voll dabei, dann sich auch sofort ans Werk zu machen.
Genau. Und eine Entscheidung zu fällen gibt Handlungsfähigkeit. Also wir sind dann schon wieder einen Schritt weiter in der Autonomie.
Habe ich jetzt gerade gemerkt, wie du mich jetzt gefragt hast. Ja, ich habe das gemerkt. Blaues Dreieck oder Zitrone war ich ganz klar beim Dreieck,
ja,
und habe gedacht, ich innerlich, super, ich will jetzt dieses Dreieck malen.
Super.
Ja.
Und das ist ein wunderbarer Anfang.
Und was ist denn jetzt der Unterschied zur klassischen Maltherapie?
Der ist ein sehr großer und für manche auch gewöhnungsbedürftig, weil so viel vorgegeben ist. In der klassischen Maltherapie oder sagen wir so, in der Methode, die ich jetzt hier in der Klinik auch anbiete, im Ausdrucksmalen oder die wir hier anbieten, da geht's um den persönlichen Ausdruck. Ich drücke das aus, was in mir ist, wovon ich manchmal noch gar nicht weiß, dass es da ist. Ich mache ein Beispiel. Mir hat meine Dame gesagt, also eigentlich das, was ich hier ihr vorschlage mit den Farben, das spricht sie gar nicht an. Die Farben findet sie nicht schön und ihr fällt auch sonst nicht ein. Und dann habe ich sie gebeten, den Farben eine zweite Chance zu geben und hat sie auch gemacht und hat dann mir gesagt, die speien sie immer noch nicht an, aber in ihrem Kopf ist jetzt plötzlich eine Farbe. Sie weiß nicht, wo die herkommt. Dann hat sie die gemischt und ein ganz großes Blatt in der Farbe bemalt und da gemerkt, dass das ist, wie sie sich jetzt gerade im Moment fühlt. Das ist Ausdrucksmal. Sie hat innen was gespürt und das ausgedrückt. Im lösungsorientierten Malen, wir gehen zurück zu deinem Dreieck, müsstest du ganz klar dieses blaue Dreieck malen. Und zwar in einer bestimmten Größe mit der ungeübten Hand in der Mitte vom Blatt. Da gibt's kein Hin und Her, weil die Menschen, die die Methode entwickelt haben, gemerkt haben, dass die Methode bei bestimmten Bildern funktioniert und bei anderen Bildern nicht funktioniert. Die haben einfach gemessen, wie viele Bilder sind wirksam in Bezug auf die vegetative Beruhigung und welche Bilder machen das nicht.
Und habe ich richtig verstanden, mit der Nicht-Malhand, ich bin Rechtshänderin, das heißt, ich würde mit links malen.
Ja. Geht um zwei Dinge. Geht einerseits darum, dass die andere Hirnhälfte aktiviert wird und andererseits auch darum, dass man vom Perfektionismus wegkommt. Viele Patienten und auch sonst Menschen kommen mit einem relativ hohen Perfektionsanspruch an sich selber und der wird automatisch ein bisschen kleiner, zumindest bei den meisten, wenn die ungeübte Hand am Werk ist.
Weil man sich selber verzeiht?
Ich weiß gar nicht, ob es wirklich ein Verzeihen ist, aber man ist auf jeden Fall ein bisschen gewappneter, dass es nicht ganz so von ihr erfährt wird.
Ja, okay. So wie ich jetzt das verstehe, ist ja dann das Besondere am lösungsorientierten Malen, dass die Bilder nicht interpretiert werden. Also nicht so wie in der Maltherapie. Warum ist das so wichtig?
Bei der Maltherapie gibt es verschiedene Richtungen von Maltherapie, aber zum Beispiel in der analytischen Maltherapie will das Bild, das gehört dazu, dass es interpretiert wird. Beim Ausdrucksmalen gibt es verschiedene Strömungen, nicht alle interpretieren das Bild. Aber beim lösungsorientierten Malen wird es wirklich bewusst nicht interpretiert, weil es um die Integration des Wissens geht, das auf der Ebene des impliziten Wissens ist. Man könnte dazu auch unbewusstes Wissen sagen, ist einfach ein anderer Ausdruck. Ich bevorzuge das implizite Wissen, weil das schulenunabhängiger ist.
Wenn es darum geht, dass das Gehirn sozusagen im Automodus funktionieren soll, also das autonome Nervensystem angesprochen ist, dann steht der Verstand manchmal im Weg.
Wenn der Verstand eingeschaltet wird, bei Interpretationen greifen wir auf unsere Vorerfahrungen zurück und auf unsere Assoziationen, die spontan geschehen. Da ist so ein Grenzbereich. Aber die Vorerfahrungen sind auf jeden Fall die Spur, die schon gelegt ist. Und man kommt wieder ins Denken.
Im lösungsorientierten Malen ist das Erleben im Sinne von die Gefühle wahrnehmen, die Körperreaktion wahrnehmen, enorm wichtig, um die Veränderung zu spüren. Ich mache ein Beispiel. Ein Herr mit einer ganz großen Unruhe, der war völlig außer sich, kam so aber trotzdem ins Malen. Ich war sehr dankbar, dass er kam. Und der hat dann so ein Lom-Bild gemalt.
Lustigerweise hat er für seine Unruhe die Zitrone gewählt.
Und er malte die Zitrone und so nach 10 Minuten bin ich bei ihm vorbeigegangen, weil ich gemerkt habe, dass seine Körperbewegungen ruhiger werden. Und habe ihn gefragt, wie es ihm gerade geht. Und er war ganz irritiert über die Frage. Und er hat gesagt, oh, ich habe gar nicht drauf geachtet, ich war so vertieft ins Malen. Und das passiert einem ja. Wenn man eine Tätigkeit mit ganzer Energie macht, nimmt man sich selber auch nicht so sehr wahr. Also dann braucht es sozusagen den Spiegel der Therapeutin, die sagt, wie geht's denn jetzt gerade? Und er hat da erst gemerkt, dass seine Unruhe weg war.
Weil er eben hier und jetzt war.
Nicht nur, sondern weil das Bild tatsächlich sein vegetatives Nervensystem angesprochen hat und ihm ermöglicht hat, dass er aus der Stressreaktion rausgekommen ist. Das ist ein sehr unbewusster Ablauf, der automatisch passiert, der jedes Bild, jedes akustische Wahrnehmung, jedes Geruchssignal wird von unserem Gehirn gescannt auf Gefahr oder Nicht-Gefahr. Mhm. Und die Zitrone war offensichtlich in der Kategorie Nicht-Gefahr und da konnte sein Gehirn umschalten. Und das war extrem wertvoll.
Ja, und das ist wahrscheinlich auch der Unterschied zu manch anderer Therapieform, die ja vor allem mit Gesprächen arbeitet.
Ja, ist ein ganz anderer Zugang.
Ist ein völlig anderer Zugang, weil A, werden Bilder in anderen Hirnregionen abgespeichert als das Wort und sie werden von beiden Systemen verarbeitet. Mit beiden Systemen meine ich das autonome Nervensystem und dem bewussten Nachdenken. Bilder sind beiden Systemen zugänglich und können dadurch auch diese zwei, ich sage jetzt Bewertungssysteme, weil wir bewerten wirklich auf beiden Ebenen. Vom Verstand her sagen wir richtig oder falsch, schön oder hässlich. Vom Körper her sagen wir, unangenehm, zieht es einem alles zusammen oder angenehm und der Atem wird frei und weit. Wenn's für uns gut läuft, sind beide Systeme im Boot. Weil wir brauchen die, um in der Welt uns zurechtzufinden. Die wurden ja nicht aus Jux und Dollerei erfunden, sondern die hat unser Körper entwickelt, um die Welt erleben zu können und auch in der Welt zurechtzukommen. Im lösungsorientierten Mal spricht man wirklich sehr, sehr bewusst, dass den Teil an, den ich vorher implizites Wissen genannt habe, den man in die Schiene vom autonomen Nervensystem packen muss. Und das Gespräch bewegt sich einfach im anderen Raum, im Verstandesraum. Die auch ein paar von meinen Psychotherapie-Kollegen würden mir da widersprechen, weil die auch Werkzeuge haben, um an das implizite Wissen zu kommen. Ich sage jetzt einfach, was mein Schwerpunkt ist.
Ja, ich habe jetzt mir gerade noch überlegt, also das scheint eine sehr wirksame, sehr wertvolle Therapie zu sein. Jetzt Menschen, die sich nicht gerade in einem stationären Aufenthalt befinden, in einer psychiatrischen Klinik, so wie bei uns. Wenn man jetzt sich von dieser Therapieform lösungsorientiertes Malen angesprochen fühlt, kann man denn das sozusagen auch als nicht stationärer Patient mal ausprobieren?
Also die eine Möglichkeit ist die ganz klassische. Es gibt niedergelassene Kurztherapeutinnen, die das lösungsorientierte Malen anbieten. Das kann man über den Dachverband die Liste abfragen in seinem Wohnort. Das ist eigentlich ganz einfach und wird auch von den Krankenkassen über Zusatzversicherung unterstützt.
Wer ein konkretes Thema hat, ein wirklich auch was auf Symptomebene oder wo er merkt, da habe ich eine Krise oder einen Knopf, dem würde ich diese Variante empfehlen.
Ja.
Wer es kennenlernen will, weil er einfach mal kennenlernen will und ausprobieren will, wie das geht. Es gibt auch Selbsthilfebücher, die wurden in den USA entwickelt, weil dort das Gesundheitswesen anders organisiert ist und nicht für alle zugänglich. Die kann ich im Prinzip auch empfehlen.
Und das kann man einfach im Internet finden. Die hat man eingeblößt. Buch, lösungsorientiertes Moral.
Okay. Karin, wir können ja noch ewig weitersprechen. Es ist so ein tolles Thema. Letzte Frage. Menschen, die gesund sind, also die vielleicht irgendwie berufstätig sind oder sonst wie tätig sind, aber die sich angesprochen fühlen vom lösungsorientierten Malen, kann man denn so als Laie sich die Technik oder diese Therapie vom selber irgendwie zunutze machen?
Wenn man das Grundprinzip nimmt, dann machen wir, wenn wir ganz bei uns sind, das sowieso uns zunutze. Wenn Sie in Ferien sind oder wenn Sie einen ruhigen Moment zu Hause haben, wo es gerade angenehm ist, dann kann man den Blick schweifen lassen, so wie ich das jetzt hier zum Glück auch kann. Ich schaue hinaus und sehe den Wald und dieser Wald mit dem vielen Grün und in der Ferne die Berge macht was mit mir. Das Gleiche passiert bei vielen Menschen, wenn sie aufs Meer blicken, das stille Meer und den Sonnenuntergang und merken, ihr gesamtes System schaltet um und geht in eine Entspannungsreaktion. Also der Tipp, den ich geben möchte, ist, suchen Sie Bilder, die Sie entspannen. Oder wenn Sie in eine andere Form des Entspanntwerdens gehen, nehmen Sie Musik oder nehmen Sie Bewegung. Meine Kollegen würden da die entsprechenden Empfehlungen geben. Es geht eigentlich drum, was ist das Einfachste, was mich aus meiner Unruhe, aus meinem Alltagsstress wieder rausbringt.
Das heißt, ein ganz konkreter Tipp, ein schönes Bild nehmen oder einen schönen Ausblick nehmen, zum Beispiel den See oder die Berge oder eine Wald. Und ein paar Augenblicke in diesem Bild verweilen wir.
Wunderbar.
Karin, vielen herzlichen Dank für dieses sehr lehrreiche und inspirierende Gespräch.
Sehr gern geschehen. Vielen Dank, dass ich da sein konnte.